15. Schulungswoche in Mitterseel vom 25. bis 30. Oktober 1984. Es spricht Bruder Herbert Janssen über den geschichtlichen Abriss des Lehrens.
Wir wollen zusammen beten. Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du beides bist. Der allmächtige Gott und Schöpfer dieser Welt, der die Welt nicht aus den Händen lässt. Wir danken dir, Herr, dass du unser Vater geworden bist in Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen und in ihr stehen dürfen. Danke, Herr, dass du als Vater unser Erzieher bist. Wir bitten dich, Herr, erziehe uns zum Erziehen. Hilf uns, Herr, rechte Väter in Familien und in Gemeinden zu sein. Wir bitten dich, Herr, lehre du uns jetzt. Lass dein Wort und uns unterweisen. Lass deinen Geist uns führen. Wir danken dir, Herr, dass du Gnade gibst zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen.
Amen.
Wir waren gestern Abend zum zweiten Abschnitt unserer Ausführung über das Thema Lehren in der Gemeinde gekommen. Das heißt, zu einem geschichtlichen Aufriss dieses Themas. Wir wollen von dem geschichtlichen Aspekt durch die Heilige Schrift gehen und einiges aufzeigen. Zuerst geht es um das Lehren Gottes in der Geschichte. Das beginnt schon in der Schöpfung. Gott hat schon im Schöpfungsakt einen Lehrakt getan. Er ist in Eden Lehrer des Menschen gewesen, vor und auch nach dem Sündenfall. Ganz besonders ist seine Lehrtätigkeit in Israel zu beobachten. Alles dieses kann man nur andeuten. Aber er ist auch Lehrer in der Gemeinde. Ganz besonders möchte ich noch hinweisen, bevor wir weitergehen, auf Titus 2, Vers 11. Es ist erschienen für alle Menschen die rettende Gnade Gottes, die uns erzieht, damit wir das ehrfurchtslose Wesen und die weltlichen Lüste verleugnen und so weiter. Die Gnade Gottes ist erschienen und sie erzieht uns. Sie erzieht uns pädagogisch. Was heißt das? Unter anderem heißt es Folgendes: Wir ziehen die Gnade Gottes nicht an uns durch gute Werke. Nicht würden wir dadurch die Gnade Gottes verdienen. Wir ziehen die Gnade Gottes nicht an uns, sondern sie erzieht uns zu guten Werken. Die Gnade erzieht, weil sie zeigt, wovon wir errettet worden sind. Sie erzieht, weil sie uns zeigt, wofür wir Gnade bekommen haben, nämlich zur Ehre Gottes da zu sein. Und sie zeigt uns, dass es sich nicht geziemt, in den Sünden wieder zu leben, wovon wir erlöst waren. Zweitens wollen wir zum Lehren der Eltern kommen. Die Eltern sind ganz besonders in Israel und auch im Neuen Testament Lehrer der Kinder. Sie tragen als Menschen, im Raum der Menschen, die größte Verantwortung. Sie können diesen Auftrag zum Teil abgeben, aber sie bleiben in der Verantwortung, auch wenn sie gewisse Verantwortungen abgegeben haben. Petrus weist einmal darauf hin, dass Christen erlöst worden sind von einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. In 1. Petrus 1, Vers 8. Er spricht also von einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Dies bezieht sich nicht nur auf Israeliten. Diaspora nach dem inneren Kontext des Briefes ist wahrscheinlich im übertragenen Sinne zu verstehen. Das heißt, so wie das Volk Israel in der Zerstreuung lebt, so leben Christen in der Zerstreuung in Bithynien, Kappadokia und so weiter. Ich glaube, die angesprochenen in diesem Briefe sind nicht Judenchristen speziell, sondern vom inneren Kontext her sind das offensichtlich alle Christen in diesen Gegenden. Das würde heißen, dass der eitle, von den Vätern überlieferte Wandel in 1,18 nicht ein jüdischer spezifisch wäre, sondern überhaupt auch ein heidnischer. Aber es geht weniger darum, aus welchem Volk diese Leute kommen, als dass man etwas ererbt über die Erziehung. Das heißt, was die Väter tun, das tun die Kinder sehr wahrscheinlich, beziehungsweise führt es zu einer polarisierenden Reaktion, aber irgendetwas wird doch weitergegeben. Und diese Kette, die kann natürlich unterbrochen werden, sagt Petrus. Die kann durch Jesus Christus unterbrochen werden. Wir müssen nicht abhängig bleiben von unseren Bestimmungen, genealogischen Bestimmungen. Paulus sagt etwas Ähnliches in 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene. Wenn man das rein sprachlich, wörtlich nehmen will, ist es schwierig. Wie kann Paulus gedient haben, bevor er geboren war? Zur Zeit seiner Voreltern. Aber dieses spricht wahrscheinlich von einer Erziehungsweise, die übertragen wird von Generation zu Generation. Und er hat, so wie seine Voreltern, Gott gedient. In diesen Fußstapfen ist er gefolgt. Er hat also von den Eltern und Voreltern her eine gewisse erzieherische Bestimmung erfahren, in der er gelebt hat bis zu seiner Bekehrung. Und er würde wohl nicht leugnen, dass das, was dort an Gutem vorgekommen war, er auch weiter behalten durfte. Das zeigt sich auch immer wieder in unserer Zeit. 1. Mose 18 haben wir dann ein herrliches Beispiel an Abraham. 1. Mose 18, Vers 19. Ich habe ihn gekannt, das heißt Abraham, dass er seinen Kindern befiehlt und seinem Hause nach ihm, und sie haben den Weg Jahwes gehalten, zu tun Gerechtigkeit und Gericht, damit Jahwe auf Abraham bringe, was er ihn betreffend gesprochen hat. In der Gegenwartsform gesprochen, aber für die Zukunft. Das heißt, Gott weiß von Abraham, dass er einer ist, der in seiner Familie die Weisungen Gottes, die Kunde über Gott, die Gebote Gottes weitergeben wird und dass er es so tun wird, dass diese bereit sind und imstande sind und geneigt sind, es bei ihren Kindern zu tun. Es ist nämlich wichtig, dass wir nicht nur den erziehen, den wir vor uns haben, sondern auch seine Schüler. Es gibt ein Büchlein aus den Brüderkreisen, glaube ich, stammt es, Briefe an die Kinder, wie heißt es jetzt? An meine Enkelkinder?
Ja, so ähnlich. An die Kinder meiner Enkel.
An die Kinder meiner Enkel.
An die Kinder meiner Enkel.
Ja. Auf jeden Fall, er sieht schon im Voraus. Er sieht schon im Voraus, dass es eine Erziehungsgeneration geben muss oder eine Kette geben muss. Wenn es hier eine ungute Kette gibt, dann gibt es aber auch eine gute Kette in der Erziehungsfrage. Auch in der Gemeinde. Wir haben nicht nur so zu erziehen, dass die Leute, die wir in den Gemeinden haben, in Christi Fußstapfen wandeln können, sondern wir haben die nächste Generation zu erziehen. Das heißt, wir müssen immer Führung erziehen. Genau wie Jesus und Paulus gleichzeitig mit der allgemeinen Erziehung müssen wir uns mit potenziellen Führerpersönlichkeiten abgeben. Das sagt schon Jethro zu Mose. Das ist erstens die allgemeine Belehrung, aber dann ist die besondere Belehrung da, derer, die die Verantwortung tragen. Also, wir haben, um Nachwuchs uns zu bemühen, und Gott weiß, dass es bei Abraham so sein wird, dass er nicht nur seine eigenen Kinder belehren wird, sondern so, dass sie zu Lehrern werden. Das Lehren in der Familie in Israel erkennt man deutlich an einigen weiteren Stellen aus 2. Mose und 5. Mose. Zunächst 2. Mose 13, man könnte auch 12, 26 nehmen, aber ich lese 13, Vers 14. Es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was ist das? Es geht um die Feier des Passamals. Israel geht aus Ägypten, zieht aus Ägypten und Gott gibt Instruktionen für die Wiederholung dieses Tages in Form eines Festes. Es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was ist das, so sollst du ihm sagen, mit starker Hand hat Jahwe uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Hause der Knechtschaft, besser der Sklaverei. Das heißt, es wird ein Fest eingerichtet von Gott, ein Fest in Israel, das nicht nur ein Anschauungsunterricht ist, sondern eine Gelegenheit ist, Geschichte zu lehren. In Israel wird Geschichte gelehrt, die israelitische Nationalgeschichte, die ja göttliche Heilsgeschichte ist. Da gehen die zwei ineinander. Dieses wird bei Festangelegenheiten gelehrt. Natürlich, wenn das da geschieht, dann wird auch zwischendurch davon gesprochen werden, in der Familie, wie das so schön dargestellt wird in dem Buch Ben-Hur, wie die Mutter von Ben-Hur ihrem Sohn erzählt von den großen Helden Israels. Das geht dann weiter in der Geschichte. Aber diese Feste sind besondere Anlässe. 5. Mose 6, 20 bis 25. 5. Mose 6. Wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen und die Rechte, welche Jahwe unser Gott euch geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Sklaven Pharaos in Ägypten. Und Jahwe hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Hier gehen wir einen Schritt weiter, das heißt, Jahwe geht einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um Auskunft über das Gesehene, das das Kind sieht, sondern das Kind merkt jetzt, das, was hier getan wird, ist geboten worden und stellt dieses in einen weiteren Kontext. Und die Frage des Kindes lautet jetzt, was ist der Sinn dessen, dass Jahwe, unser Gott, euch, meinen Eltern also, er weiß, das hat er den Eltern gesagt, ob auch einige Generationen weitergegangen sind. Es wird immer weiter gesagt und jedes Kind, das zu einem Elternteil wird, ererbt diese Satzungen. Das heißt, es ist nicht nur an das gerade vorhandene Israel gegeben, wenn Gott das Gesetz gibt, sondern für alle kommende Generationen ist dieses Gesetz gegeben, in Bezug auf persönlichen Wandel und in Bezug auf Feste, die gefeiert werden sollen. Und wenn hier gefragt wird, dann soll geantwortet werden in diesem Sinne. So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Sklaven Pharaos in Ägypten und Jahwe hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Und Jahwe tat vor unseren Augen große und verderbenbringende Zeichen und Wunder an Ägypten, an Pharao und an seinem ganzen Hause. Es wird im Detail gezeigt, wie man Geschichte erzählen soll. Es soll im Zeichen der Macht Gottes geschehen, nicht im Zeichen der Verherrlichung Israels, sondern Gott soll verherrlicht werden während des Geschichtsunterrichts in der Familie. Aber das geschieht ganz spontan. Sie haben nicht einen Raum im Haus, das Schulraum heißt, und jetzt setze ich das Kind an einen Tisch und jetzt hat man eine Tafel und jetzt wird Geschichte unterrichtet, sondern am Tisch oder irgendwo, wo man sich gerade befindet, vielleicht in der Tür, auf der Schwelle, irgendwo, wo die Frage aufkommt, da wird jetzt sofort gelehrt. Das ist Lehrsituation. Da wird jetzt, brauchen Sie das Wort Schule, wenn Sie wollen, aber Schule ist schon eher das Einfügen in eine Gruppe, scheint mir, also ein soziologischer Begriff. Während es hier geht um die Orientierung an Jahwe, die Ausrichtung an den Gott Israels, das ist in Israel Erziehung, das hat soziologische Auswirkungen, aber da beginnt es in diesem Zeichen. Und uns führte er von dannen heraus, um uns herzubringen und das Land zu geben, welches er unseren Vätern zugeschworen hat. Und Jahwe hat uns geboten, alle diese Satzungen zu tun. Jahwe, unser Gott, ihn zu fürchten und zum Guten alle Tage, dass er uns am Leben erhalte, wie es an diesem Tage ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor Jahwe, unserem Gott, zu tun, so wie er uns geboten hat. Immer wieder, wie er geboten hat. Das wird jetzt eingeschärft. Gott legt dem Vater und der Mutter Worte in den Mund, mit welchen gelehrt werden kann. Und es heißt dann in Israel, je ausführlicher das getan wurde, das heißt nach Aufnahmefähigkeiten des Kindes in seinem Alter und Umständen, je ausführlicher das dort getan wurde, je besser. Dies sind offenbar für Israeliten Ausgangspunkte gewesen. Hier beginnt man, man kann das noch weiter ausmalen, nach den Angaben, die Mose ja in den fünf Büchern Mose gegeben hat. 5. Mose 11, 19 bis 21. 5. Mose 11, Vers 19. Und lehrt sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzt. Und wenn du auf dem Wege gehst. Es wird also erwartet, dass man auch mit den Kindern geht. Und wenn du dich niederlegst, dass die Kinder also nicht allzu weit weggehen sind, bevor man sich niederlegt, spricht man mit den Kindern. Und wenn du aufstehst, frühmorgens steht man mit den Kindern, nicht im Vorbeilaufen schluckt man eine Tasse Kaffee und geht zur Arbeit, sondern man nimmt sich Zeit für die Familie und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses. Das hat man wörtlich genommen mit der Mesusa, aber auch sonst, das könnte auch ganz wörtlich genommen werden. Warum nicht? Warum nicht überall im Haus Bibeltexte vor sich haben, dass man immer wieder erinnert wird? In welchem anderen Sinn es noch genommen werden könnte, das könnte dann hinzukommen. Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Lande, das Jahwe euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über die Erde, über der Erde. Verheißung motiviert also zu Erziehung. Die Erziehung wird vorgeschrieben im Grundriss, aber es wird auch Verheißung gegeben, damit die Eltern Mut bekommen, das einzuhalten, was Gott befiehlt. Es ist also nicht nur Vorschrift, sondern auch Verheißung. Jedes jährliche Fest in Jerusalem war erstens ein Anschauungsunterricht, zweitens eine Gelegenheit zu einem lehrreichen Gespräch in der Familie und waren also der Beginn eines wiederholten Gespräches in Israel, das Tag aus, Tag ein geschehen sollte. Nach dem Exil spielt dann die Synagoge eine starke Rolle im Familienleben. Die Synagoge hat wahrscheinlich in ihren Ursprung im Exil, aber die Treuen, die zurückkommen, Die bringen diese Institution wahrscheinlich nach Palästina und sie ergänzt dann den Dienst im Tempel, am Ort des Tempels. Diese Synagoge, sagt man, hat nicht die Tätigkeit, die religiöse Tätigkeit in der Familie verdrängt, wie das so schnell geschehen kann. Lehre in der Familie und jetzt die neue Lehre in der Synagoge ergänzen einander und sind verzahnt. Es wird immer noch erwartet, dass die Eltern nicht nur die Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder haben, sondern dass sie eigentlich die Hauptaufgabe haben in der Erziehung. Sie tun es. Die Synagoge übernimmt nicht jetzt gleich die ganze Belehrung der Kinder, die Erziehung der Kinder. Das geschieht zu Hause. Aber es ist eine Gelegenheit für die Familie, in die Synagoge zu kommen und dort weiter zu erziehen. Das heißt, die Familie geht in die Synagoge. Die Väter sind mehr verpflichtet als die Frauen und die Mütter und die Kinder. Aber sehr oft gehen sie als ganze Familie. Sie ist, das heißt die Synagoge, ein Mini-Tempel am Ort, wo die Leute wohnen. Das heißt, jeder Israelit hat jetzt Zugang quasi zum Tempeldienst. Jeder kann Gottes Wort hören, jeder kann mitbeten, jeder kann mitsprechen, wenn Gottes Wort auswendig gesagt wird. Und es wurden immer wieder Schriftteile hergesprochen im Gottesdienst, in der Synagoge. Jeder darf selbst auch das Wort ergreifen. Die Tempelgemeinschaft kommt also in die Nähe jeder Familie Israels. In der Synagoge wird gemeinsam gebetet, aber was wir beten nennen, heißt in Israel häufig loben. Selbst ein Leidtragender bei der jährlichen Wiederkehr des Todes der Mutter oder des Vaters eines Nahverwandten wird jetzt von ihm vielleicht gebetet in der Synagoge im Gottesdienst. Was tut er? Er lobt Gott. Das vorgesprochene oder vorgeschriebene Gebet, das er wahrscheinlich dann übernimmt, das ist eigentlich nicht ein Gebet, eine Bitte an Gott, dass er trösten möchte, sondern er lobt Gott. Und zwar unter anderem als Schöpfer. Gott wird gesehen nicht als ein weit wegseiender, ein abstrakter, ein geistiges Wesen. Er ist schon geistig, man sieht ihn nicht. Aber er ist ein Gott in Raum und Zeit, in der Geschichte, im Handgreiflichen, im Familienereignis. Bei Tod, da ist der Schöpfergott dabei gewesen. Der das Leben gegeben hat, der darf es auch nehmen. Und der wird geehrt an dem Tage der Wiederkehr so eines Todes. In der Synagoge wird also gebetet, das heißt, genauer genommen, meistens gelobt. Der Vater und der über 13-jährige Sohn dürfen sich einzeln beteiligen. Schriftabschnitte werden gesprochen im Gottesdienst. Er ist nicht sehr formal. Es geht ziemlich lebhaft zu, je nach Temperament, von Ort zu Ort und von Land zu Land. Wer das mitgewohnt hat, der wird wahrscheinlich zunächst gestaunt haben. Psalm 44, Vers 1. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen, in den Tagen vor Alters. Unsere Väter haben uns erzählt, die Väter haben Geschichten erzählt. Geschichten über die großen Taten Gottes. Das war die Aufgabe vornehmlich der Väter. Mütter sind auch daran beteiligt. Aber die Väter haben die Hauptverantwortung, es weiterzusagen der nächsten Generation. Dieser Gedanke kehrt immer wieder in den Psalmen und in der Heiligen Schrift. So zum Beispiel auch Jesaja 38. Fast andeutungsweise, man muss diese greifen, diese Stellen, und sie zu Herzen nehmen. Jesaja 38, Vers 19, bei Hiskia, In seinem Gebet heißt es, der Lebende, der preist dich, wie ich heute. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Erziehung ist Anbetung. Der Lebende lobt dich. Das tut er, wenn er es dem Kinde weitersagt. Dadurch bringt er Gott Lob. Er bringt Gott Ehre. Erziehung hat also im Zeichen der Anbetung zu geschehen. Dann wird sie wohl auch kaum fehlschlagen, wenn sie in diesem Zeichen geschieht. Vorbildliche Häuser haben wir, ganz besonders zwei, scheint mir. Wir haben einige genannt. In den Propheten bei Jeremia kommt ein schönes Beispiel vor. Aber ich greife heraus Hanna, das Haus Hannas und das Haus Timotheus. Hier an diesen zwei Stellen haben ganz besonders Mütter Erziehungsaufgaben wahrgenommen. Die Väter werden auch ihren Teil getan haben, besonders der Mann von der Hanna. Aber da es für sie ein besonderes Ereignis war, dass Samuel auf die Welt gekommen war, hat sie sich sehr stark daran beteiligt, besonders auch, da sie ja ihn sehr früh wieder abgeben wollte. Und so sieht sie danach, dass die Wahrheiten Gottes ihm eingeprägt werden, bevor er den Weg zur Stiftshütte macht, wo er mit Eli dann den weiteren Lebensweg verbringen soll. Bei Timotheus ist es so, der Vater ist ein Heide, er ist nicht ein Israelit. Und da liegt die Aufgabe der Erziehung schwer auf der Mutter, der aber ihre Mutter, die Großmutter von Timotheus, beisteht. Sodass beide einen Anteil haben, sagt Paulus, an der Erziehung dieses Jungen. Und Paulus sagt, das ist von Kindheit an geschehen. Und das Wort deut bedeutet, von der Zeit an, als er ein Baby war. Offenbar werden dem Kind, bevor es sprechen kann, schon Dinge vorgesagt, beziehungsweise in seiner Gegend Dinge getan, die es schon aufnehmen kann. Sodass bevor es sprechen kann, während es noch ein Kleinkind ist, da fängt schon die Erziehung an. Eigentlich beginnt sie schon zuvor in der Vorbereitung der Mutter, aber nachdem es auf die Welt kommt, ist alles prägend, das in der Umwelt des Kindes geschieht. Das berücksichtigt Paulus. Zum Dritten, in unserem geschichtlichen Aufreißen, nehmen wir den Priester vor Augen. Der Priester ist ein besonderer Lehrer in Israel und ergänzt als einer der Ersten das Lehren des Vaters in der Familie. Der Vater soll so lehren, wie Gott es sagt und tut, und der Priester soll dieses Lehren ergänzen. 3. Mose, Kapitel 10. 3. Mose 10, Vers 8 zunächst. Jahwe redete zu Aaron und sagte, was sagt Jahwe zu Aaron? Vers 11. Damit ihr die Kinder Israel lehrt, alle die Satzungen, die Jahwe durch Mose zu euch geredet hat. Aaron ist hoher Priester. Er und seine Familie, seine Söhne, sollen Lehrer Israels sein. Das findet man auch später, besonders in Zeiten der Reformation oder Erweckung könnten wir es nennen. 2. Chroniker 15, Vers 3. 2. Chroniker 15, Vers 3. Israel war viele Tage ohne wahren Gott. Nicht als ob Gott nicht da war, aber im Denken Israels war Gott nicht mehr da. Israel lebt viele Tage ohne einen wahren Gott und ohne lehrenden Priester und infolgedessen ohne Gesetz. Der Priester soll das Gesetz lehren und auslegen. Ganz besonders weist der Prophet Maleachi darauf hin, in Kapitel 2, Vers 7. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und das Gesetz sucht man aus seinem Munde, denn er ist ein Bote Jahwes der Heere. Der Priester hatte hauptsächlich zwei Funktionen. Je nach der Richtung, in welche er schaute. Wenn er in den Tempel ging oder in die Stiftshütte vorher, dann sah er Richtung Gott. Er schaut gegen das Heiligtum, tut dort im Vorderraum seinen Dienst, zunächst im Vorhof, dann im Vorderraum und der Hohepriester einmal im Jahr im Allerheiligsten. Er schaut zu Gott hin und der Hohepriester trägt an zwei Stellen auf seinen Kleidern die Namen Israels auf der Schulter, auf den beiden Schultern, je sechs Namen, und dann auf der Brust. Und das heißt wohl, dass er zu Gott über Israel spricht, das heißt, Israel vor Gott vertritt. Wenn Petrus sagt, wir sind alle Priester, zum Volk über Gott zu sprechen, jetzt soll er dem Volk sagen, was Gott gesagt hat und wie er ist und was er will. Viertens, der Prophet als Lehrender. Der Prophet ist ein Lehrer in Israel, aber nicht jeder Prophet notwendigerweise. Und nicht notwendigerweise, weil er Prophet selbst ist. Das heißt, das Lehren muss nicht in der prophetischen Gabe implizit sein. Aber die Person des Propheten ist oft eine Person des Lehrenden. So werden wir es wahrscheinlich zu verstehen haben. Das kommt daher, dass alles, was gelehrt wird, das heißt, der Lehrstoff zunächst einmal von Anfang an Prophetie war. Da die Heilige Schrift die Lehre ist, da die Heilige Schrift alles, auch das Geschichtliche. Ich erinnere daran, dass in Israel die geschichtlichen Bücher Propheten genannt werden. Sie sind prophetische Bücher, geschichtlich prophetisch. Es braucht nämlich prophetische Gabe, für Gott Geschichte zu schreiben. Nicht nur Stellen wie den Tod und die Beerdigung Moses, sondern auch andere Stellen, die berichten von dem, was Menschen wissen. Es braucht eine prophetische Begabung, um es so zu schreiben, dass es wirklich, dass man weitergibt und zeigt, was Gott hier getan hat. Besonders in den Chronikerbüchern kommt das zum Ausdruck. Aber alles, was die Bibel sagt, ist Prophetie. Ob es geschichtlich ist, ob es zukünftig ist. Und dieses wird jetzt zum Lehrmaterial. Lehrmaterial ist geschichtliches Material. Auch wenn es Gebot ist. Es ist das, was Gott einmal gesagt hat, dass man tun soll. Es liegt also hinter uns. Der Lehrer findet es vor. Es liegt in seiner Geschichte, es liegt hinter ihm und er nimmt es und sagt es weiter. Er ist also die Brücke. Während der Prophet seine Botschaft direkt von Gott hat und dort beginnt es eigentlich. So kann also der Prophet im Alten Testament, bei dem die Botschaft Gottes entsteht, das heißt, wo zum ersten Mal Schrift gegeben wird, so kann der also schon gleich Lehrer sein. Später, sagt Petrus in 2. Petrus 2, ist es so, dass die Lehrer dann davon leben, was die Propheten gesagt haben. Er tut das indirekt, wenn er an falsche Propheten und falsche Lehrer denkt. In Kapitel 2, Vers 1, so wie es früher falsche Propheten gab, so wird es nach dem Kommen des Messias falsche Lehrer geben. Die Zeit der Schriftgebung, der Offenbarung Gottes hört auf, nimmt mit Offenbarung 22 ein Ende, aber jetzt gibt es die Institution des Lehrers, die wird fortgesetzt und die lebt jetzt von dem, das prophezeit wurde und soll von der wahren Prophetie, Kapitel 1, leben. Nicht von der falschen, Kapitel 2, Vers 1. Also zurück zum alttestamentlichen Propheten. Wir unterscheiden also zwischen dem Propheten und dem Lehrer, aber nur im Nachhinein. Während der Prophet seine Botschaft bekommt, ist er beides in einem, sehr oft. nicht immer. Aber hieraus erklärt es sich wahrscheinlich, dass auch solche Personen, die nun nicht in der Gemeinde eigentliche Autoritätspersonen sind, dass die dann zwar prophezeien können, das heißt Informationen weitergeben können über Gott, aber nicht Lehrfunktionen übernehmen in der Öffentlichkeit. So kann es im Alten Testament einige weibliche Prophetinnen geben, auch im Neuen Testament, aber diese sind Kraft dessen noch nicht in der Öffentlichkeit Lehrerinnen. In 1. Korinther 14, Vers 31, sagt Paulus einmal, dass aus der Prophetie gelernt wird. Man vergleiche auch 2. Petrus 1, Vers 19, wo es heißt, dass Prophetie Licht ist. 2. Petrus 1, Vers 19. Ich glaube, an dieser Stelle lasse ich einiges aus über den Propheten. Es wäre hier einiges zu sagen über den Inhalt der Prophetie. Ich erinnere noch an Epheser 4, 11 und 12, wo die Propheten erwähnt werden als solche, die teilhaben an der Zurüstung der Gemeinde für ihren Dienst, das heißt für den Dienst der Gemeinde. Jeder Christ in der Gemeinde ist ein Diener Gottes. Und Gott hat eine Institution aufgerichtet, die besteht aus 4 Kategorien von Dienern am Wort. 5 Namen werden genannt, aber wir lassen uns sagen, dass die letzten 2 Hirten und Lehrer eigentlich eine Gruppe ist, obwohl es, ich habe gehört, eine Dissertation sogar geben soll, die beweisen will, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist. Ich hätte gern diese Dissertation zur Einsicht bekommen, aber bis jetzt ist das nicht gelungen und in Anbetracht des Mangels anderer Beweise bleibe ich bei dem bisherigen Standpunkt, dass die letzten 2 Hirten und Lehrer eine Kategorie sind, wobei es Akzente geben kann. Aber wir sind jetzt nicht genau genommen in der Ekklesiologie. Die Frage wäre, besteht dieses Amt immer noch? Man kann verstehen, dass zur Zeit Pauli er sagen kann, es gibt Apostel, es gibt Propheten und Evangelisten und Hirten. In unserer Terminologie kennen wir die letzten, aber kaum die ersten 2 genannten. Das hat einige Gründe, vornehmlich wahrscheinlich der Missbrauch dieser 2 Begriffe. Heute allerdings in der Missiologie beginnt man den Begriff Apostels ganz bewusst wieder zu gebrauchen. Man spricht von apostolischen Teams, dabei meint man einfach Missionsteams, aber man will wieder an die ursprüngliche biblische, neutestamentliche Methode ran und so verwendet man auch die Termini. Frage, gibt es heute Apostel und Propheten? Ich will mich jetzt nicht mit dem Apostel befassen, aber ein Argument wird immer wieder gebraucht von 1. Korinther 13 ausgehend. Wer 1. Korinther 13, die letzten Verse ab Vers 8 bis Vers 13 genau liest und sich nicht abhängig machen lässt von anderen Menschen, denn wir schreiben sie schnell ab und es soll auch in gewissem Maße so sein, nur müssen wir, weil wir auch noch Sünder sind, gefallene Menschen sind, müssen wir auch gleichzeitig immer fragen, stimmt es dann auch wirklich so, wie ich es gehört habe? Und wenn man jetzt noch einmal genau hinschaut, das gebe ich Ihnen weiter zur Überprüfung, aber ich sehe keinen Anlass zu glauben, dass das prophetische Amt aufgehört hätte, von 1. Korinther 13 ausgehend. Dieser Text sagt das nicht. Dieser Text sagt einfach, es gibt Prophetie und die, er nennt dann speziell das Erstgenannte und das Drittgenannte in Vers 8, später noch einmal, Prophetie und Erkenntnis bleiben so lange, bis wir so erkennen, wie wir erkannt worden sind. Vielleicht kann ich kurz auf den Fehler hinweisen, den exegetischen Fehler, der hier begangen wird. Man verwechselt hier die Erkenntnis mit dem Erkenntnisvorgang. Und sagt, der Gegenstand der Erkenntnis ist vollkommen geworden. Aber davon spricht Paulus nicht. Paulus spricht nicht davon, dass wir jetzt eine vollständige Schrift haben. Er spricht von dem Erkenntnisvorgang. Wie ich erkannt worden bin, so werde ich erkennen. Und das hat sich nicht geändert. Im Heilsstand des Menschen, im Heilsvorgang des Menschen hat sich nichts geändert mit dem Abschluss des Kanons. Nachdem Offenbarung 22 geschrieben worden war, haben Leute weiterhin bruchstückhaft und weiter genauso auf die Art und Weise erkannt wie Christen vorher. Es hat kein Einschnitt da stattgefunden in der Art und Weise, wie Gott im Menschen wirkt. Die Offenbarung, die bestimmt ist für alle Menschen, die hat aufgehört. Das ist eine geschichtliche Tatsache und wie Dr. Meyer sagt, niemand hat sich noch richtig ernsthaft gewagt, den Kanon entweder zu ergänzen oder zu kürzen. Auch die rationalistischen Theologen, die haben unsere Bibel. Ja? Man rüttelt, ja, aber es ist keine richtige, ernsthafte Bemühung da, eine andere Bibel rauszugeben. Das muss man den Russen überlassen oder Reader's Digest oder noch andere. Die Erkenntnisweise, die bleibt stückhaft, bis Jesus kommt. Jetzt übergehen zum Prophetie. Das heißt aber nicht, dass, wenn Paulus sagt, das prophetische Reden bleibt, dass jetzt wir dieselbe Qualität von prophetischem Reden haben, bis Jesus kommt. Wieder müssen wir ganz genau denken, überlegen und differenzieren. Nicht zu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Es kursiert sehr viel Gedankengut, das nicht durchdacht ist in evangelikalen Kreisen. Es gibt verschiedene Schichten von Qualität, von Prophetie. Bedenken wir einmal 1. Korinther 14. Paulus spricht von den Prophezeien in der Gemeinde. Und das lässt er zu, das darf geschehen. Aber er bestimmt, wie es dazugehen soll. Wenn jemand von euch meint, ein Prophet zu sein, prophetische Begabung zu haben, er darf dort sprechen, dann soll er wissen, was ich hier darüber sage, das ist bestimmend. Paulus ist der Prophet. Und an seiner Prophetie hat sich anderes Prophezeien zu messen. Seine Prophetie kontrolliert, jetzt im deutschen Sinne, nicht im englischen Sinne, kontrolliert die Prophetie in der Gemeinde. Das heißt, seine Prophetie wird zur Lehre, weil er seine Offenbarung von Gott hat und Prophetie ist somit der Lehre unterstellt. Sehr interessant. Es ist also eine andere Qualität hier zu erkennen. Aber sie ist da. Und auch heute noch. In verschiedener Form. Einmal gibt es solche Leute, die immer noch eine Last vom Herrn bekommen. Wörtlich im Alten Testament ja Last des Herrn von Jesaja oder Jeremia und so weiter. Gott legt ihnen eine Last auf. Oder Prophetie kann eine Sicht sein. Es werden unsere Augen geöffnet für etwas auf übernatürliche Weise und wir kennen es anders, besonders auf prophetische Stellen, wobei der Hörer jetzt auch kontrollieren darf, ob es nun wirklich vom Herrn ist oder nicht, besonders wenn es sich um geschichtliche Voraussage handelt. Also die Russen werden demnächst dies tun und die werden das tun. Also dann dürfen wir schon wieder ein bisschen aufhorchen und Fragezeichen stellen. Fünftens, wir gehen zum Schriftgelehrten. Wir sind immer noch beim geschichtlichen Aufriss. Wir wollen jetzt geschichtlich den Weg des Schriftgelehrten gehen. Der Schriftgelehrte beginnt mit Esra. Das heißt, wenigstens so wird es im Allgemeinen wohl gesehen, in Israel und auch außerhalb. Paulus spricht einmal in 1. Timotheus 1, Vers 7 von Leuten, die wollen Gesetzeslehrer sein und begreifen weder, was sie sagen, noch das, worüber sie so sichere Behauptungen machen. Ein sehr treffender Vers, den man öfter zitieren könnte in unseren Tagen. Wollen Gesetzeslehrer sein oder Lehrer des Wortes und begreifen weder, was sie sagen, noch das, worüber sie so sichere Behauptungen machen. Das war oft der Fall bei den Schriftgelehrten. Und wir kennen die wiederholenden Auseinandersetzungen Jesu mit den Schriftgelehrten seiner Zeit. Aber nachdem wir dieses zur Kenntnis nehmen, dass Paulus sagt und das von Jesus gesagt wird, müssen wir zugeben, dass nicht alles, was ein Schriftgelehrter tat, verkehrt war. Ein Schriftgelehrter war jemand, sollte jemand sein, der sich auskannte im wortwörtlichen Wort Gottes. Er sollte den Wortlaut kennen, das war das Erste. Er sollte wissen, was geschrieben steht. Und zweitens sollte er wissen, was es bedeutet. Warum sollte er wissen, was es bedeutet? Damit die Leute wissen konnten, was sie zu tun hatten. Denn Lehre hatte in Tun zu münden, sei es im gedanklichen Tun, sei es im Tun des Wortes, im Sprechen oder im Handeln. Wie gesagt, die Tradition beginnt wahrscheinlich mit dem Priester Esra, der ganz besonders bewandert ist in der Heiligen Schrift, und das ist so wichtig in jener Zeit, wo man so vieles vergessen hat. Da beginnt wieder neu das Lehren von der Seite der Priester, aber diese Fähigkeit überspült den Raum, und das heißt, fließt über die Grenzen des Priesterstandes hinaus, und auch andere in Israel werden zu Schriftgelehrten. Es wird etwas Ehrenhaftes, die Bibel zu kennen. Und so entsteht die große Tradition der Achtung, Hochachtung des Lehrers. Der Schriftgelehrte heißt später Rabbi. In der Heiligen Schrift begegnen uns beide Termini. Wir haben dann mit der Zeit, ganz besonders mit der Zeit Jesu oder kurz vorher, das heißt zur Zeit der Jugend Jesu, einige Traditionen bei den Schriftgelehrten. Zunächst einen allgemeinen Stand nach Esra. Es gibt Leute, die sind besonders qualifiziert zu sagen, was die Bibel sagt und was es meint. Und so beginnen dann auch die mündlichen Auslegungen und dann später auch die schriftlichen, die gemündet haben in dem, was wir heute Talmud nennen. Übrigens, Talmud kommt von Lamad, die Lehre. Lamad, das Lehren, Talmud, das Gelehrte. Die großen Rabbiner sind dann, die dann Tradition bestimmen, das sind die zwei polarisierenden Lehrer, Schammai und Hillel. Schammai, der strengere, Hillel, der liberalere. Gamaliel ist wohl ein Schüler Hillels, auch ein etwas liberalerer, das merkt man in der Apostelgeschichte, wo man ihm begegnet. Paulus ist ein Pharisäer, aber ist in der Schule Gamaliels gewesen, hat auch also sehr vieles von ihm mitbekommen, das ihm wohl geholfen hat in seinem Schriftverständnis später nach seiner Bekehrung. Diese Lehrer sammelten sehr viele hungrige, kenntnishungrige Israeliten um sich. Und es waren dann kleine und größere Schulen, das heißt einfach Gruppen von Lernenden. Meist saß man zu den Füßen des Lehrers, der Lehrer hat auch oft gesessen, aber man sitzt dann tiefer, man ist ganz unten vor dem Lehrer. Von Gamaliel heißt es, dass er 1000 Schüler hatte. Und es dürfte übertrieben sein, wenn es heißt, es waren 480 Schulen um die Zeit 70 nach Christus vielleicht in Jerusalem, aber vielleicht auch nicht. Aber man meint, das wäre doch etwas zu hoch geschätzt. Auf jeden Fall wird sehr viel gelehrt durch Schriftgelehrten. Nikodemus ist auch ein Schriftgelehrter. Es soll einmal einen Pastor gegeben haben, und es gibt immer wieder solche, Gott sei Dank, die großen Wert legen auf das Auswendiglernen von Bibelstellen. Aber ich hörte von diesem einen, der war ganz besonders verpicht darauf, und immer wieder konnte es vorkommen, dass wenn er jungen Leuten besonders begegnete, dass er dann fragte, was steht da geschrieben? Dann mussten sie den Bibelvers hersagen. Sie musste also zu jeder Zeit bereit sein, Schrift auswendig ihm vorsagen zu können. Das wurde den Jugendlichen etwas viel, und sie haben sich zusammengetan, wie das Jugendliche gern tun, und haben sich etwas einfallen lassen. Und dann sind sie mal zum Pastor gekommen und haben ihn gefragt, Herr Pastor, was steht denn eigentlich in Johannes 3, Vers 10 geschrieben? Und überlegt, das ist nämlich ein Vers, den man nicht so allgemein auswendig lernt. Und er wusste es natürlich nicht. Und dann sagten sie die Antwort, bist du ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Ich hatte den Vorteil, diese Geschichte schon gehört zu haben, als es mir einmal passierte. Ich kam in das Haus eines Predigers und der Sohn am Tisch fragte, wissen Sie, was in Johannes 3, Vers 10 geschrieben steht? Und ich wusste, was dort geschrieben stand. Ich hatte also den Test bestanden. Aber nicht, weil ich ein besonders qualifizierter Schriftgelehrter war. Wer gern über die Sitten in Israel lesen möchte, dem empfehle ich Edersheim, E-D-E-R-S-Heim. Ein Jude, ein englischsprachiger Jude, der Christ geworden ist und sehr viel Auskunft uns gegeben hat, als Resultat seines Kennens und Studiums über Sitten und Gebräuche in Israel. Sketches in Jewish Life habe ich hilfreich gefunden. Da fand ich etwas sehr Schönes über den Schriftgelehrten. Die Mitglieder des Synedriums, es waren 71 im Hohen Rat Israels, und wer Mitglied in diesem Synedrium war, der musste ein Schriftgelehrter sein. Er musste die Schrift kennen und musste sie auch lehren können. Und es konnte geschehen, immer wieder am Schabbat, wahrscheinlich nach der Zusammenkunft in der Synagoge, besonders in Jerusalem, nach dem Tempeldienst, dann ging einer vom Synedrium, ein Mitglied des Synedriums, auf den Tempelplatz, auf einen Platz dort, und hat gelehrt. Und Leute haben sich um ihn gesammelt. Und es war nun Sitte, dass jeder ihn zu jeder Zeit unterbrechen konnte. Und man konnte ergänzen, man durfte ihn Frage stellen, man durfte überhaupt Auskunftsfragen stellen, wie ist es denn gemeint und so weiter. Zu jeder Zeit, man durfte zu jeder Zeit sprechen. In Israel wird es zur Sitte, dass das Lehren sehr informal, dafür aber sehr lebensbezogen wird. Wo die Gelegenheit da ist, da wird gelehrt. Und wo es gerade brennt, ja, da wird dann Zeit genommen, darüber zu sprechen. Und das Mitglied des Synedriums hat dann geduldig zu sein und auf alles einzugehen. Er darf nicht einfach wie ein hoher Rabbi sich jetzt benehmen und ja, das müsstest du doch wissen und so weiter. Hat dein Priester dir das nicht beigebracht oder dein Vater? Nein, es wird Zeit genommen, darauf einzugehen. Wenn man etwas einzuwenden hat oder etwas sagt, das auf Kenntnis fußen muss, dann natürlich wird vorausgesetzt, dass die Kenntnis da ist. Man sagt, eine Qualifikation so einer Teilnahme von der umstehenden Gruppe war, dass man sich etwas auskannte in der Heiligen Schrift. Aber das war auch bei vielen der Fall. Es ist so eine Situation, das heißt noch einmal, jede Freiheit war da, zu unterbrechen und mitzuleben, mitzuerleben, was hier gesagt wird. Edersheim meint, dass wir in Lukas 2 beim Tempelbesuch Jesu, Vers 46, so eine Situation haben, wo der Rabbi oder ein Mitglied des Synedriums lehrt und die in der Bevölkerung sich beteiligen dürfen. Es war die Sitte, vor dem 13. Jahr eines Kindes, das heißt, bevor es 13 wurde, 13 war der Schnitt, heute feiert man diesen Tag in Form eines Bar Mitzwa, aber das war früher noch nicht so der Fall. Aber mit 13 kam er in eine verantwortliche Phase seines Lebens. Aber damit das Kind vorbereitet wurde hatte es das Jahr vorher und eventuell noch 2 Jahre zuvor die Reise nach Jerusalem zu machen, wenn es außerhalb wohnte, damit es etwas miterleben konnte von dem eigentlichen Geschehen in Jerusalem. Das wird bei Jesus wohl der Fall gewesen sein. Er war ja 12, als er nach Jerusalem kam. 1 Jahr zuvor also. Und er, nicht nur von Gott selbst gelehrt, sondern auch von seinen Eltern wahrscheinlich, er kennt sich aus in der Heiligen Schrift. Übrigens, es wurde großen Wert darauf gelegt, dass die Schrift in Hebräisch gelesen werden konnte, denn das war die Heilige Schrift. Ja? Sie war heilig, die Ursprache Hebräisch, nicht nur im Aramäischen oder Chaldäischen, sondern in der ursprünglichen hebräischen Sprache, so musste man sie lesen können, das hat Jesus offenbar tun können. Er hat offenbar Hebräisch gelernt. Es war etwas leichter für einen, der schon Aramäisch kannte. Er hat auch Griechisch offenbar sprechen können. Er hat auch schreiben können, was nicht so oft vorkam. Fast jeder konnte lesen, aber nicht jeder konnte schreiben. Das konnte Jesus. Er war also schon unterwiesen. Und jetzt als 12-Jähriger zeigt er seine Kenntnisse und auch seine Begabung. Und wie geschrieben steht, man staunt über seine Weisheit. Er hat also die Gelegenheit wahrgenommen, sich zu beteiligen. Man muss das nicht so verstehen, dass er angefangen hat zu lehren, sondern dass er in intelligenter Weise teilnehmen konnte an der Diskussion. Und am liebsten würde ich mich auch dieser Methode bedienen. An der Akademie haben wir das immer so gemacht. Aber ich konnte das Gespräch nie so richtig dämmen. Huntemann, dem ist das besser gelungen. Aber wir haben es mal versucht. Ja, wollen wir doch jetzt mal eine Stunde nur Vorlesung hören. Na ja, das konnte vielleicht ein oder zweimal so gehen. Aber dann kamen schon die Hände, ja. Und dann sollte es beim akustischen oder beim stofflichen, bei der stofflichen Klärung stehen bleiben, aber die Grenzen stellten sich raus, sehr schnell heraus als fließend und dann ging es schon über zu anderen und zu Einwänden und so weiter. Und das gefällt mir. Als ich an die Akademie kam, dann stellte ich mir das Lehren an so einer Hochschule so vor, dass man referiert zwar, aber man ist ein Mitarbeiter der Studenten. Zusammen erforscht man, das hatte ich bei der SND gelernt, in Europa sei das so und das hat mir gefallen, man arbeitet zusammen am Findigmachen der Wahrheit. Und so haben wir auch immer wieder Studenten bei uns zu Hause gehabt und wir sind zusammengesetzt und haben also gesprochen und diskutiert und ergänzt und eingewendet und was alles dazu gehört. Am liebsten würde ich auch diese Methode hier gebrauchen. Ich wäre weniger. Ich muss jetzt leider aufhören. Aber es heißt einfach, dass referiert werden soll, aber ich eine Stunde wenigstens wird dafür reserviert, ja. Oder war es ein Zeichen, dass ich aufhören sollte?
Nein. Also. Ich wollte fragen, woraus du schließt, dass Jesus geschrieben hat, außer wo er in Sand geschrieben hat.
Das ist die Stelle. Ja. Und ja, wenn man textkritisch jetzt sprechen will, das muss dann anschließend geschehen. Vielen Dank. Ja, Frage, ob die Leviten die Vorgänger der Schriftgelehrten sind, das weiß ich nicht genau. Ich meine persönlich, dass das sich aus dem Beispiel von Esra ergibt und weil die Not da ist, das ist eine ganz besondere Not, ein Einschnitt in der Geschichte Israels. Weil hier ein Vakuum entstanden ist durch den Exil, ist es notwendig, die Schrift zu lesen. Und in Esra und Nehemia haben wir dann Beispiele, wie das geschieht. Stundenlang kommt die Volksmenge zusammen und auch solche Jüngere, die es verstehen können, heißt es. Die Kinder also, die das vernehmen können, die dürfen auch dabei sein. Und es wird jetzt gelesen und dann wird ausgelegt. Vorher haben wir es, besonders bei Josia dürfte es sein, wenn ich mich nicht irre, dass da nicht nur Priester, sondern auch Leviten im Volk herumreisen und das Gesetz lesen, dem Volk mit dem Gesetz vertraut machen. Aber wie welchem Maße das geschah, ist nicht klar. Das sind Andeutungen im Alten Testament, die uns aber nicht allzu viel Auskunft geben.